ARD.
Szene. Ist das nicht ein absurdes Wort? Szene. Szene. Also welcher Buchstabe in Szene wird gesprochen und welcher nicht, fragt man sich. Ist es das S oder ist es das Z? Gibt es da eine offizielle Regel? Und was würde Katja Burkhardt sagen, wenn ich sie deshalb anrufe? Das wäre also ein mögliches Szenario für diesen Podcast. Und hier kommen noch weitere. Szenario. 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 Okay, geht los.
Comsy Calling. Ein Podcast von SWR 3.
Experten in Deutschland, Österreich und der Schweiz hoffen, dass euch beim Busfahren keine Frage zu ihrem Fachgebiet einfällt. Sonst sehen die kurz danach meine Nummer auf ihrem Display und das kann ja keiner wollen. Ihr wisst, wie es läuft. Ihr schickt eure absurd charmanten Gedanken an mich und ich suche jemanden, der sie zu Ende bringt. Instagram.com/Konsi-Quent. Das ist der Ort für eure Fragen. Konsi natürlich mit C. Also einfach eine Sprachnachricht an mich aufnehmen. Und so hat das auch Paula gemacht.
Hallo Konsi, hier ist Paula. Ich habe eine Frage für deinen Podcast. Ich will wissen, was wäre, wenn der Mond auf einmal verschwinden würde? Was passiert dann?
Endlich! Man hatte bis eben ja quasi keine Sorgen. Jetzt kann man sich auch noch Gedanken um den Mond machen. Wie schön, wundervoll. Wenn der Mond also Kippen holen geht und keinen Bock mehr auf uns hat, was dann? Tja, dann wäre natürlich der Text des Chartsmashers von Savage Garden aus 1997, To the Moon and Back, natürlich nicht mehr stimmig. Das ist ja wohl klar. Und natürlich auch die weniger wichtige Mondscheinsonate von Beethoven, die würde auch verstummen. Das wäre nicht gut. Ey, zum Glück scheint es dem Mond ja gut zu gehen. Also, schätzen wir mal. Zumindest haben sich ja noch keine Werwölfe irgendwo hingeklebt, um darauf aufmerksam zu machen, dass dem nicht so ist. Und das wäre ja wohl der einzige Punkt, an dem ich darauf aufmerksam würde. Machen wir uns mal gar nichts vor. Vielleicht fragen wir aber sicherheitshalber nochmal nach, wie es dem Mond so geht und was theoretisch auch passieren würde, wenn es ihn nicht mehr gäbe. Praktischerweise kennen wir seit Folge 2 dieses Podcasts eine Frau, die das beantworten kann. Sie ist Astrophysikerin und auch Moderatorin. Sie heißt Susanna Randall und ist jetzt hier im Podcast. Hallo Susanna.
Hallo.
Hallo. Wie schön, dich zu hören. Wieder. Du bist die Erste, mit der ich ein zweites Mal in diesem Podcast telefoniere. Siehst du mal.
Wow, da fühle ich mich aber geehrt.
Darfst du sein, aber du bist halt auch meine Lieblingsastrophysikerin. So ist es.
Oh wow, na dann.
Ich kenne mindestens eine.
Genau, das ist wie mein Neffe sagt, du bist meine Lieblingstante. Sag ich, wie viele hast du denn?
Genau. Du, weißt du, was mein Lieblingsfact über dich ist?
Was denn?
Dass du deinen Masterabschluss über pulsierende blaue Unterzwergsterne gemacht hast.
Ach echt?
Was ist ein pulsierender blauer
Unterzwergstern? Sogar meine Doktorarbeit, genau.
Oh, was ist ein pulsierender blauer Unterzwergstern, frage ich mich jetzt an dieser Stelle. Ich habe es fast verstanden.
Das sind Sterne, wie der Name schon sagt. Die sind tatsächlich auch bei Astronomen gar nicht so bekannt. Also es wissen auch viele Astronomen nicht, was ein pulsierender blauer Unterzwergstern ist. Also Unterzwerg, das heißt erstmal, dass es ein sehr kleiner Zwergstern ist. Also die Sonne zum Beispiel ist ein Zwergstern und die Unterzwerge, die sind nur ungefähr ein Zehntel so groß wie die Sonne. Also die sind sehr klein. Die sind blau und das heißt in der Astrophysik, dass die sehr, sehr heiß sind. Also die haben so 30.000 bis 50.000 Grad. Im Vergleich dazu hat die Sonne in der Oberfläche ungefähr 6.000 Grad. Also das heißt, die sind auch sehr, sehr viel heißer als die Sonne. Und die pulsieren, das heißt, die haben Helligkeitsschwankungen. Also die werden mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler. Und das ist total spannend, weil wir uns diese Schwankungen genau anschauen können. Und dann benutzen wir diese Schwankungen ein bisschen, wie man Erdbeben auf der Erde benutzt, um ins Innere der Sterne reinzuschauen. Das heißt, wir können wirklich durch diese Schwankungen sehen, wie diese blauen Unterzwergsterne im Inneren aufgebaut sind.
Wow. Okay, du legst schon richtig los. Also wir haben jetzt schon so viel gelernt an dieser Stelle. Hat genau eine Minute gedauert, aber darauf habe ich mich auch verlassen. Es ist ja so, also ich habe direkt zwei Fragen bekommen, bei denen ich an dich gedacht habe. Und wir starten mal rein mit Paula. Paula fragt, was wäre, wenn der Mond auf einmal verschwinden würde? Was passiert dann? Gibt es dann irgendwelche Springfluten oder neigt sich irgendwie die Erdachse? Eiern wir durchs All irgendwie? Was passiert?
Ja, hallo Paula erstmal und danke für die sehr interessante Frage. Der Mond ist nämlich wichtiger, als man meinen würde. Tatsächlich ist es so, dass wenn der Mond jetzt ganz plötzlich weg wäre, also das wird nicht passieren. Der Mond entfernt sich zwar ganz, ganz langsam von uns, aber mit ungefähr 4 Zentimetern pro Jahr. Das heißt, der Mond entfernt sich schon von uns, aber da wird jetzt in den nächsten Jahren nicht groß was passieren. Also der Mond wird nicht einfach verschwinden. Aber wenn es jetzt doch passieren sollte, dann wäre eigentlich das Erste, was wir sofort sehen würden, ist, dass es halt nachts viel dunkler ist.
Ja,
ganz klar. Das hätte natürlich Auswirkungen auf viele Tiere, die zum Beispiel nachts jagen. Die könnten das dann nicht mehr. Die würden dann vielleicht sogar verhungern oder aussterben. Das wäre sehr, sehr traurig. Das wäre so das Unmittelbare. Und dann ist einer der größten Effekte, die der Mond hat auf uns und auf unser Klima, ist, dass er die Erdachse stabilisiert. Also wir haben ja, die Erdachse ist ja geneigt gegenüber der senkrechten zur Sonne. Das heißt, das ist auch der Grund, warum wir Jahreszeiten haben. Also im Sommer steht die Sonne eben bei uns im Norden höher als im Winter. Und da kann man sich vorstellen, wenn diese Achse oder wenn die sich einfach ändern würde, weil die durch den Mond stabilisiert wird, dann könnten wir plötzlich im Sommer Winter haben. Also das heißt, wir hätten überhaupt keine verlässlichen Jahreszeiten mehr und das wäre natürlich total schwierig für Leben auf der Erde. Aber keine Sorge, das würde nicht sofort passieren. Also das würde im Laufe von Tausenden bis Millionen von Jahren passieren. Also das wäre dann eher eine langfristige Auswirkung auf das Erdklima als jetzt auf uns morgen.
Weihnachten unter Palmen in Osnabrück wäre irgendwann möglich, aber in sehr, sehr ferner Zukunft vielleicht.
Genau, aber nicht nächstes Jahr, sondern wer weiß, vielleicht in einer halben Million Jahre oder so.
Okay, Gezeiten, ne?
Genau, Gezeiten. Also klar, mit dem Mond bringt man natürlich immer Gezeiten in Verbindung und die würden dann tatsächlich viel schwächer werden, aber nicht ganz wegfallen, denn es ist so, dass die Sonne auch ein bisschen die Gezeiten verursacht. Also nur ungefähr ein Drittel so viel wie die Gezeiten durch den Mond. Aber wir hätten dann durch die Sonne nach wie vor Gezeiten, allerdings schwächere.
Verstehe. So, jetzt erstmal, wenn du sagst, der Mond entfernt sich, das könnte ein Grund sein, warum der Mond überhaupt verschwindet. Aber könnte dem Mond denn sonst noch irgendwas zustoßen? Müssen wir uns Sorgen um den Mond machen? Was ist, wenn irgendwie so ein großer Asteroid oder so, also ist da irgendwas möglich?
Also es macht mir jetzt keine schlaflose Nächte. Also ich glaube, für die Menschheit gibt es sehr viel größere Gefahren, als dass der Mond plötzlich weg ist. Aber natürlich, falls jetzt ein riesiger Asteroid kommen sollte und die Chance ist wirklich extremst gering, dann könnte er womöglich den Mond treffen, den vielleicht aus seiner Umlaufbahn katapultieren. Aber gut, dann könnte er auch in die Erde hinein treffen und dann hätten wir noch ganz, ganz andere Probleme.
Na klasse.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist extremst gering. Also da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen.
Jetzt hast du angefangen. Über welche Dinge machst du dir Sorgen? Jetzt muss ich nachfragen.
Also ich mache mir tatsächlich eher über irdische Dinge Sorgen.
Ach so, okay.
Wie zum Beispiel den Klimawandel. Also wenn man jetzt diese ganzen kosmischen Gefahren, da hört man ja immer wieder, was, wenn dann ein Asteroid oder Komet in die Erde knallt, also Stichwort Don't Look Up, dieser Film, den es vor ein paar Jahren gab. Klar, das könnte passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist so verschwindend gering, dass ich glaube, ja, also wir haben viel mehr irdische Probleme, die viel schneller für uns gefährlich werden können, als jetzt alles, was aus dem All kommt.
Gut. Dann sind wir an dieser Stelle schon mal beruhigt. Dem Mond wird nichts passieren. Das ist das, was ich mir merke aus dieser Folge.
Genau, zumindest nicht zu unseren Lebzeiten.
Oh, das ist natürlich ein guter Punkt. Also wenn der Mond jetzt quasi weg wäre oder was von diesen Dingen eintritt, von denen du jetzt erzählt hast, dass sich dann irgendwie die Erdachse irgendwie anders neigt oder anders steht oder sonst irgendwas, wäre das dann quasi dauerhaft? Oder würde sich das einmal verändern und würde dann quasi in eine andere Position gebracht werden? Oder würde das irgendwie vielleicht, würden wir einfach eiern, quasi wirklich?
Also wir würden vor allem eiern, weil die Sache ist, dass der Mond, obwohl seine Masse ja relativ gering ist im Vergleich zur Erde oder den anderen Planeten, der Mond ist sehr nah an uns dran. Also das heißt, er hat eine sehr starke Anziehungskraft auf uns und er beeinflusst dementsprechend auch die Neigung unserer Erdachse sehr, sehr stark. Wenn der Mond jetzt plötzlich weg wäre, dann würden uns die ganzen anderen Planeten anziehen. Und dann würden wir das viel stärker merken. Also das heißt, wenn jetzt der Jupiter in der Nähe der Erde ist, also je nach Umlaufbahn, dann könnte der eben an uns zerren. Wenn ein anderer Planet auf der anderen Seite vielleicht vorbeikommen könnte, könnte der auch an uns zerren. Also das heißt, es könnte wirklich eher ein bisschen Roulette sein, wie die Erdachse ausgerichtet ist. Aber wie gesagt, das wird sich jetzt nicht jeden Tag ändern, sondern die Zeitskalen, von denen wir hier sprechen, sind sehr viel länger.
Also ich dachte, vielleicht gibt es so eine Art Wetterroulette oder so. Heute wachst du auf Frühling und am nächsten Tag bist du irgendwie im Dezember und am nächsten Tag bist du mitten im Hochsommer oder so. Das wäre wild.
Also ich glaube, so schnell würde es nicht gehen, aber es könnte halt eben sein, dass nach Tausenden von Jahren zum Beispiel, dass es an den Polen Palmen gibt, weil es dort einfach tropisch ist. Und wahrscheinlich würde das Eis an den Polen schmelzen, weil das Klima sich eben ändern würde und das würde natürlich auch andere Probleme mit sich bringen. Aber wie gesagt, da mache ich mir mehr Sorgen um den Klimawandel als jetzt darum, dass der Mond plötzlich weg ist.
Ich mache mir Sorgen um Holland an dieser Stelle. Aber gut. Liebe Susanne, damit haben wir Frage 1 beantwortet. Ich hoffe, Paula ist zufrieden damit, aber wir machen uns keine Sorgen um den Mond, das halten wir fest. Und es wäre nicht gut, wenn der Mond nicht da wäre.
Genau.
Das können wir festhalten. Wir brauchen den Mond.
Auf jeden Fall.
Wir kommen zur Frage von Emanuel. Die ist, also gut, sie ist für dich wahrscheinlich nicht so ganz kompliziert, aber ich musste zweimal anhören, ehrlich gesagt. Und zwar...
Hallo, also ich habe da mal eine Frage, über die ich mir schon lange Gedanken mache, seit ich den Film Interstellar gesehen habe. Da haben wir ja gelernt, dass Zeit im Universum relativ ist. Ne? Wenn man in der Nähe von einem schwarzen Loch ist, vergeht die Zeit viel langsamer als zum Beispiel hier auf der Erde. Und wenn man mit einem Raumschiff durchs Weltall fliegt, in fast Lichtgeschwindigkeit, vergeht die Zeit auch nochmal ganz anders. So weit, so gut. Aber wie kann man dann sagen, wie alt das Universum ist? Also gemessen, in welchem Kontext ist das Universum 14 Milliarden Jahre alt? Weil das ist ja doch dann mit dem Urknall entstanden und in den ersten Sekunden hat sich es ausgedehnt und dann macht doch überhaupt keinen Sinn, da von Zeit zu sprechen, von Jahren oder Minuten oder sonst irgendwas. Das will nicht in mein Hirn rein. Gemessen an was ist das Universum 14 Milliarden Jahre alt? Danke.
Also wenn wir jetzt in einem schwarzen oder ganz in der Nähe eines schwarzen Lochs wohnen würden, was wir nicht tun,
aber wenn du wir da wohnen Baden-Baden würden. Baden nicht. Ich wohne in einem schwarzen Loch.
Na dann ist für dich das Universum wahrscheinlich nur 3 Stunden alt.
Es gibt Leute hier, die sind älter als das Universum, glaube ich. Aber es ist ein anderes Thema.
Ja, wahrscheinlich. Das ist ein ganz anderes Thema. Wir beschränken uns jetzt erstmal auf die Physik hier. Okay. Genau. Also natürlich wäre es, wenn wir jetzt in der Nähe von einem schwarzen Loch leben würden, würden wir das Universum als weniger alt wahrnehmen. Aber die Sache ist eben, dass alles relativ ist. Und es gibt 2 Effekte. Also Albert Einstein hat seine Relativitätstheorien ausgearbeitet. Und demnach vergeht erstmal, wenn man beschleunigt und sich sehr schnell bewegt, die Zeit langsamer. Und auch, wenn man in der Nähe von großen Massen ist, weil da die sogenannte Raumzeit gekrümmt ist. Und ich würde jetzt mal sagen, bezogen aufs Universum müssen wir irgendwie den ersten Teil weglassen, weil wir bewegen uns zwar, also alles bewegt sich ja relativ zueinander, teilweise auch sehr schnell. Wir bewegen uns um die Sonne bewegt sich ums Zentrum der Galaxie, die Galaxien streben auseinander durch die Expansion des Universums. Also alles bewegt sich irgendwie, aber da das jetzt relativ zum Universum selber ist und wir uns im Universum selbst bewegen, würde ich jetzt mal sagen, das müssen wir vernachlässigen, weil so gesehen keine Relativbewegung zum Universum stattfindet. Also wie will man das Zentrum des Universums definieren? Und dieser Effekt ist auch relativ klein im Vergleich zu dem anderen Effekt und das ist eben die Gravitation. Und ich glaube, das ist der Effekt, von dem der Emanuel auch gesprochen hat. Und das sieht man ja sehr schön in dem Film Interstellar. Da kommt der Held, Cooper heißt der, glaube ich, Matthew McConaughey, der kommt dann von seiner Reise zum schwarzen Loch Gargantua und der ist dann nur für sich, also auf seiner Zeitrechnung ist er nur ein paar Stunden da und er kommt dann wieder in die Nähe der Erde und ist plötzlich um Jahrzehnte älter als seine Tochter. Also seine Tochter ist eine ganz alte Frau geworden. Einfach dadurch, dass für ihn die Zeit so viel langsamer vergangen ist. Und da sieht man natürlich schön, wie extrem das sein kann, wenn man jetzt in so einer gekrümmten Raumzeit, also in der Nähe des schwarzen Lochs ist. Aber wir wohnen ja auf der Erde und wir sind ja diejenigen, die das Alter des Universums berechnet haben. Das heißt, ich würde sagen, das Alter des Universums, das wir berechnet haben, das ist aus unserer Sicht.
Erdzeit.
Genau. Genau, also und wir haben tatsächlich durch die Erdanziehung, wir sind auch in einer gekrümmten Raumzeit, natürlich viel weniger krass, als in der Nähe des schwarzen Lochs wäre. Also wir müssten dann eigentlich auch das Alter des Universums, das wir jetzt berechnen in unserer gekrümmten Raumzeit, müssten wir eigentlich korrigieren dafür. Allerdings ist dieser Effekt extrem, extrem klein. Also auf der Erdoberfläche, ich habe es mal ausgerechnet, geht die Zeit um einen Faktor 0,99999999934 Mal langsamer als jetzt in einer flachen Raumzeit. Also wenn man einfach irgendwo im Weltraum ist. Und der Effekt ist halt sehr, sehr klein. Also selbst wenn man jetzt sagt, das Universum sind 13,8 Milliarden Jahre alt, dann wäre es halt, wenn man das jetzt einbezieht, in einer flachen Raumzeit ein ganz, 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 ganz kleines bisschen mehr. Und im Vergleich zu der Unsicherheit, die wir sowieso haben, wir wissen ja nicht wirklich, wie alt das Universum ist. Also wir berechnen das aus allen möglichen verschiedenen Faktoren. Aber da ist eine Unsicherheit drauf, die sehr viel größer ist als jetzt dieser Faktor, der eben durch die Gravitation verursacht wird. Also klingt alles sehr, sehr kompliziert.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich, warum man im Podcast zurückspulen kann. Diese Frage ist schuld. Genau. Okay, ja.
Aber es ist einfach kompliziert, weil ja, Zeit ist relativ. Und meine kurze Antwort für Emanuel wäre einfach, okay, das Universum, das Alter des Universums, das wir berechnen, ist eben aus unserer Sicht so. Und ja, wenn man jetzt in der Nähe von einem schwarzen Loch wäre, dann würde man das alles anders wahrnehmen. Aber soweit wir wissen, sind wir die einzigen halbwegs intelligenten Lebensformen im Weltall bis jetzt. Deswegen ist es eben aus unserer Perspektive, was berechnet worden ist. Und das kommt der absoluten Berechnung, wenn man jetzt sagt, wir nehmen einen Ort im Universum, wo es keine Gravitation gibt, einen ideellen Ort, dann kommt das dem schon sehr, sehr nah, das, was wir berechnen.
Was ja auch interessant ist, weil im Endeffekt berechnen wir jetzt von der Erde aus ein Alter des Universums, das höher liegt als die Erde selbst, der Ort, an dem man das hätte messen können bzw. berechnen können.
Eben, das ist das andere.
Irgendwie alles sehr, sehr theoretisch.
Genau.
Aber was ist denn jetzt mal angenommen, wir würden mit irgendwelchen Außerirdischen Kontakt haben und wir würden uns über sowas, und die würden ja ganz, wir hätten ja ein ganz anderes Zeitmodell, da müsste man ja fast eine Einheit schaffen, dass man mit denen drüber reden könnte, weil die würden das ja gar nicht verstehen, was unsere Zeit ist, weil die haben ja eine andere.
Ja gut, da ist natürlich auch die Frage, wie definieren wir Zeit? Also wir definieren Zeit, also wenn man sich das mal anschaut, wie wir Zeit messen, das ist ja in Tage, in Jahren, in Stunden, also für uns Menschen, das ist ja auch immer gemessen an unseren Gegebenheiten, also an der Sonne, wie wir das strukturieren.
Ja,
das heißt,
ja, stimmt.
Die hätten ja sowieso, also das ist gar nicht mal der Effekt unbedingt der Relativität, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass die eben nicht in der Nähe eines schwarzen Lochs leben, also wenn sie in der so nah an einem schwarzen Loch entstanden wären, diese Außerirdischen, dann hätten sie wahrscheinlich sowieso ganz andere Merkmale als wir. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die auf einem erdähnlichen Planeten um einen sonnenähnlichen Stern kreisen, dann wäre jetzt das aus Sicht der Relativität, wäre das Zeitempfinden gar nicht so anders, weil eben diese Effekte sehr, 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 sehr klein sind in so einer relativ schwachen Gravitation, wie wir sie auf der Erde haben. Aber was viel, viel wichtiger wäre, wäre zum Beispiel, wie lange ist bei denen ein Jahr oder wie lange ist bei denen ein Tag? Und das könnte ja ganz, ganz anders sein als bei uns. Also wenn ich jetzt sage, hey, ich bin 43 Jahre alt zum Beispiel, dann ist mein außerirdischer Freund, für den sind 43 Jahre vielleicht was ganz, ganz anderes als für mich. Also das finde ich dann viel spannender als diese ganz, ganz kleinen Verschiebungen aufgrund der Relativität, die so im Alltag nicht wirklich wichtig sind.
Siehst du, aber so selbstzentriert ist der Mensch. Er fragt natürlich nach, na, wie wäre das dann für die anderen, damit die mit uns reden könnten? Man nimmt immer seine eigene Perspektive erstmal ein.
Ja.
Aber dass die Relativitätstheorie von Einstein, dass das so ist, ist das wasserdicht eigentlich? Also, oder?
Ja, das wurde ja immer wieder bewiesen. Also wir haben es ja auch mit schwarzen Löchern jetzt bestätigt. Also wir können ja wirklich ganz genau sehen, wie sich das Licht und die Materie in der Nähe von schwarzen Löchern verhalten jetzt. Und bis jetzt stimmt wirklich alles haargenau mit der Relativitätstheorie überein. Also wer weiß, was in der Zukunft noch passiert, wenn wir noch genauere Messungen haben. Aber bis jetzt scheint das alles ja, Hand und Fuß zu haben.
Ist auch eine tolle Frage, oder? Erstmal die Erkenntnisse von Albert Einstein irgendwie einordnen und diskreditieren vielleicht oder anzweifeln.
Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen.
Ich mache das. Du, aber wie schaust du denn auf Albert Einstein eigentlich, wo wir gerade bei ihm sind? Also, was er geleistet hat quasi für die Physik. Ist er denn auch der allergrößte Hero von allen? Oder gibt es vielleicht in deiner Welt, sage ich jetzt mal, super viele andere Physikergrößen, Physikstars, die Sachen rausgefunden haben, von denen der Normalo jetzt gar nicht groß was mitkriegt und der einfach nicht den Fame in der breiten Gesellschaft so bekommen hat?
Also Albert Einstein hat natürlich schon sehr, sehr viel revolutioniert. Also der hat jetzt wirklich auch zum Beispiel die Quantenphysik mitbegründet. Also die Sachen, die er geschaffen hat, die haben wirklich unser Verständnis der Physik komplett auf den Kopf gestellt. Aber wie Einstein jetzt selber gesagt hat, also er war ja nicht der Erste. Er hat ja auch die Theorien von vielen Physikern vor ihm gelesen und sich angeeignet, bevor er dann die Relativitätstheorien zum Beispiel oder auch den photoelektrischen Effekt, er hat ja alles Mögliche gemacht, nicht nur die Relativitätstheorien, bevor er das überhaupt entwickeln konnte. Deswegen würde ich sagen, klar, also er ist fundamental gewesen für wirklich unser modernes Verständnis der Physik, aber es gab natürlich auch noch andere. Es gab Kepler zum Beispiel für die Astrophysik, wahnsinnig interessant, Newton, Gravitation, Galileo, also es gab viele vor ihm und natürlich auch nach ihm. Also ich glaube, jetzt ist es eher so, dass die meisten Physiker und Physikerinnen eher ja, an Nischensachen arbeiten. Also wenn man sich zum Beispiel andere sehr bekannte Physiker, Astrophysiker anschaut, wie Stephen Hawking, der hat sich ja vor allen Dingen wirklich auch auf schwarze Löcher konzentriert. Also jemand, der so grundlegend die Physik verändert hat wie Einstein, glaube ich, hat es seit ihm nicht mehr gegeben.
Wann kommt Randall in dieser Aufzählung, hatte ich mich gefragt. Was müsste passieren? Ich meine, wenn wir das jetzt festhalten, dann hat Albert Einstein natürlich auch von der Vorarbeit, eben wie du sagst, profitiert. Was müsste jetzt gerade mal kurz vielleicht noch, wo müsste noch was entdeckt werden, was dingfest gemacht werden, damit man irgendwie so einen richtigen Durchbruch nochmal zusätzlich haben kann? Wird gerade was aufgehalten von einer Theorie, die noch nicht bestätigt ist?
Also was jetzt gerade ein wirklich großes Thema ist, und da würde ich mir niemals anmaßen, dass ich das irgendwie lösen könnte.
Ich sag, du kannst das.
Mal vorweg. Ja, nee, ist die Quantengravitation. Also das war auch was Einstein versucht hat, was ihm aber nie gelungen ist und was seitdem auch keinem gelungen ist. Und zwar ist das die Quantenphysik mit der Gravitation zu vereinen. Also das ist jetzt gerade in der Physik das große Thema. Und ich denke, wer auch immer das jemals schaffen sollte, dem ist der Nobelpreis sicher.
Ich habe zwar nicht verstanden, was wird es uns bringen? Ich frage mal so, das ist wieder so eine Nichtwissenschaftlerfrage.
Also im Moment ist es so, dass die Quantenphysik, die ja die Wirkung oder das Agieren von sehr kleinen Teilchen auf sehr kleinen Distanzen bestimmt, dass die mit der Gravitation nicht in Einklang gebracht werden kann. Also das heißt, wir haben sozusagen die Gravitation, die wir über große Distanzen und auf großen Skalen sehr gut verstehen. Wir haben die und dann haben wir eben diese ganz, ganz kleinen Skalen und da bricht alles, auch die Relativitätstheorie, auseinander. Zum Beispiel weiß keiner, was ganz im Inneren eines schwarzen Lochs passiert. Also wir können gut beschreiben, was in der Nähe des Schwarzschildradius oder des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs passiert, aber die Physik kann zurzeit nicht beschreiben, was wirklich im Inneren in der Nähe der sogenannten Singularität passiert. Und dafür bräuchten wir eben eine vereinte Theorie, die die Gravitation und die Quantenphysik vereint.
Wenn man da reinflöge, man wäre ziemlich sicher weg, oder? Also
es kommt darauf an, wie groß das schwarze Loch ist. Tatsächlich ist es bei einem supermassereichen schwarzen Loch, da würde man, gut, wenn man jetzt, man braucht natürlich ein Raumschiff, man muss atmen, was weiß ich alles, aber da würde man wahrscheinlich den Einflug in den Ereignishorizont des schwarzen Lochs sogar überleben, weil man eben nicht unbedingt wie Spaghetti auseinandergezogen würde, wie es bei einem kleineren schwarzen Loch der Fall wäre. Aber was da drin passiert, keine Ahnung. Das hat ja noch keiner ausprobiert. Und wie gesagt, also was wirklich im Inneren eines schwarzen Lochs passiert, da ist auch die Physik noch ratlos.
Du hast natürlich noch ein großartiges, schönes, hoffentlich sehr erfülltes, gesundes Leben vor dir. Würdest du es, wenn du quasi an deinem Lebensende angekommen wärst und du hättest die Möglichkeit, das rauszufinden, aber du wüsstest nicht, was passiert, würdest du es tun? Wäre die Neugier größer?
Ich denke schon. Also wenn ich jetzt sowieso, keine Ahnung, schon sehr alt und gebrechlich wäre und oder krank wäre zum Beispiel und wüsste, ich habe jetzt sowieso nicht mehr so lange zu leben, warum nicht? Das Problem ist nur, ich könnte es halt keinem erzählen.
Ja, eben.
Also weil ich wüsste dann nicht, wie ich die Information aus dem schwarzen Loch wieder rausbekomme. Also das heißt, ich würde dann vielleicht wissen, was passiert, wenn ich es überlebe. Aber ich könnte die Information nicht unbedingt an die Erde zurückschicken und anderen davon was erzählen. Das wäre natürlich schade.
Auf alle Fälle ein spannendes Ende. Das wär's.
Das wär's, genau.
Letzte Frage. Wie oft hast du mit solchen Fragen zu tun in deinem Alltag, wo du dein Hirn so, also ich für meinen Teil, mein Hirn so verbiegen muss, um da hinterherzukommen? Ich meine, die Fragen, du hast das alles natürlich schon mal einmal durchdrungen und deswegen geht's für dich wahrscheinlich relativ leicht. Aber geht's ab diesem Punkt dann jeden Tag so weiter für dich?
Kommt total drauf an, was ich mache. Also mein Hauptjob ist ja nach wie vor, dass ich mich um das ALMA-Teleskop kümmere. Bin ja bei der Europäischen Südsternwarte, bei der ESO angestellt. Und da ist ein Großteil meines Tages auch einfach Software in Meetings sitzen, mit Leuten darüber sprechen, was gut läuft und was nicht gut läuft am Teleskop. Da dringe ich dann natürlich weniger in diese Fragen. Aber ich habe eben das Glück, dass ich sehr viel Wissenschaftskommunikation mache. Und da kann ich mir dann entweder selber Themen aussuchen, die ich bearbeiten möchte, zum Beispiel für TerraXLash und Co. Da haben wir jetzt zum Beispiel ein Video gemacht über mögliche Zeitsprünge in der Quantenphysik, was auch für mich ein ganz neues Thema war, also ein absoluter Mindfuck. Und da habe ich dann die Gelegenheit, mich da auch reinzuarbeiten und reinzufuchsen. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich ansonsten jeden Tag damit zu tun hätte. Aber es ist gerade in der Wissenschaftskommunikation oder ich bekomme eben so tolle Fragen gestellt, wie jetzt zum Beispiel von Emanuel, worüber ich mir ehrlich gesagt vorher auch noch nicht so wirklich Gedanken gemacht habe. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, dass ich da ein bisschen recherchiere und nachdenke und mich eben damit auseinandersetzen kann.
Cool.
Und das macht Spaß.
Und du hast noch die Herausforderung, dass du es so einer Nulpe wie mir erklären musst, sodass es auch der Normalo versteht quasi. Also hast du sehr gut gemacht wieder. Dankeschön, Susanna, für
Dankeschön.
Deine Zeit und fürs Erklären. Fürs Dasein.
Ja, dank dir.
Bis ganz bald. Liebe Grüße.
Ja, dir auch. Tschüss.
Susanna Randall, die Frau, die an ihrem Lebensende ein schwarzes Loch bereisen würde. Das ist doch mal ein Statement, oder? So, jetzt entschuldigt mich, ich muss drüber nachdenken, wohin ich an meinem Lebensende reisen würde. Liebe Paula, lieber Emanuel, ihr seid hoffentlich mit den Antworten sehr einverstanden. Falls nicht, Beschimpfungen gerne an mich. Das Ganze auch per Sprachnachricht, zum Beispiel über instagram.com/konsi_quent. Dort, wo ihr auch weiter eure Fragen loswerdet. Das war Konsi Calling für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Dann ja vielleicht mit eurer Frage. Ja, knickknack, zwinker, zwinker. Bis dahin, lasst gerne eine Bewertung da und schickt den Podcast an jemanden weiter, der in diesem Universum lebt. Das wäre lieb, danke. Ich bin Konsi, wir hören uns in der SWR3 Morning Show. Lieb sein.
Konsi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp. Hast du jetzt auch was zu verpassen? Dann gibt's gegen FOMO jetzt Pony und Bart. Das ist ein Podcast, in dem kriegt ihr jeden Freitag eine Zusammenfassung von der Woche. Was sind die wichtigsten Themen in den News? Was geht überhaupt gerade bei Social Media viral und überhaupt? Was gibt's Neues bei Streamingdiensten und so weiter im Sport? Alles. Headlines und Highlights, die Woche on point, eure Themen, euer Podcast. Mit Pony und Bart seid ihr immer up to date und könnt auch mitreden. Hört einfach mal rein. Wir haben euch Pony und Bart in den Shownotes verlinkt.